Vishvasya des ganzen Universums. Kalaha, die Neidischen. Beinahe jeder. Prasidatam, mögen sie sich beruhigen. Dayantu, mögen sie nachdenken über. Bhutani, alle Lebewesen. Shivam, Glück. Mitaha, Gegenseitiges. Diya, mit ihrer Intelligenz. Manaha, den Geist. Cha, und. Bhadram, Ruhe. Bhajata, möge er erfahren. Adokshaya, in der höchsten Persönlichkeit Gottes. Jenseits des Wahrnehmungsvermögens von Geist, Intelligenz und Sinnen ist. Jenseits des Wahrnehmungsvermögens von Geist, Intelligenz und Sinnen ist. Veshyatam, mögen sie vertieft sein. Naha, unsere. Matihi, Intelligenz. Api, tatsächlich. Ahaituki, ohne jedes Motiv. Übersetzen. Möge das ganze Universum von Glück gesegnet sein und mögen alle neidischen Personen friedlich werden. Mögen alle Lebewesen durch das Praktizieren von Bhakti Yoga ihre innere Ruhe finden. Denn wenn sie hingebungsvollen Dienst praktizieren, werden sie an das Wohlergehen ihres Nächsten denken. Lasst uns deshalb alle der höchsten Transzendenz Sri Krishna dienen und immer in Gedanken an ihn versunken sein. Ein Vaishnava wird folgendermaßen definiert.
Vanchakalpatarubhaischa kripanubhaivacha padidam bhavamebhyo vaishnavebhyo namo namaha.
Genau wie ein Wunschbaum kann ein Vaishnava die Wünsche eines jeden erfüllen, der bei seinen Lotusfüßen Zuflucht sucht. Prahlad Maharaj ist ein beispielhafter Vaishnava. Er betet nicht für sich selbst, sondern für alle anderen Lebewesen, wie die Friedlichen, die Neidischen und die Boshaften. Er dachte immer an das Wohl von boshaften Menschen, wie sein Vater Hiranyakashipu. Für sich selbst wollte Prahlad Maharaj nichts haben, vielmehr bat er den Herrn, seinen dämonischen Vater zu verzeihen. Das ist die Haltung eines Vaishnavas, der immer auf das Wohl des gesamten Universums bedacht ist. Das Srimad Bhagavatam und der Bhagavad Dharma sind für Menschen bestimmt, die frei von allem Neid sind. Parama Nimatsarana. Deshalb betet Prahlad Maharaj in diesem Vers Kala Prasidatam. Mögen alle neidischen Menschen friedlich werden. Ihr müsst hier bitte in Betracht ziehen, dieses Wort Kala oder Neid bezieht sich nicht genau auf das, den Neid, den wir mit unserem Wort Neid bezeichnen. Hier bedeutet Neid, ja, dass man sich missmutig fühlt, wenn jemand mehr hat, als man selber besitzt. Und, Neid auf andere ist also ein ziemlich, sagen wir mal, spezifisches Gefühl, Neid auf mehr. Aber hier wird das Wort Kala mir so als Missmut, Bösartigkeit gegenüber und so weiter genommen, also ein erweitertes Konzept. Die materielle Welt ist voll von neidischen Menschen. Doch wenn man sich vom Neid befreit, wird man im Umgang mit seinen Mitmenschen großmütig und kann an das Wohlergehen seines Nächsten denken. Jeder, wer sich dem Krishna-Bewusstsein zuwendet und sich mit Leib und Seele im Dienst des Herrn betätigt, wäscht sein Herz von allem Neid rein. Manas Shabatram Bajatat Adukshayamye. Deshalb sollten wir zu Shinashingadev beten und ihn bitten, sich in unserem Herzen niederzulassen. Wir sollten beten. Bahir Nishingho Vedaye Nishingha. Möge sich Shinashingadev in mein Herz setzen und all meine schlechten Neigungen beseitigen. Möge mein Geist so rein werden, dass ich den Herrn ungestört verehren und der ganzen Welt Frieden bringen kann. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur hat dazu einen sehr schönen Kommentar gegeben. Wenn immer man dem höchsten Herrn ein Gebet darbringt, bittet man um eine Segnung. Selbst reine Nishkama-Gottgeweihten hören und dann bitten um eine Segnung, wie das Shikshastaka Prasi Chaitanya Mahaprabhu zeigt. Ainanda tanuya kinkaram patitam mam vishame bhavam budo kripaya tava para pankaja sthiti dulita disham vichintaya. O Sohn Maharaj Nandas, Krishna, ich bin ja dein ewiger Diener, aber dennoch bin ich aus irgendeinem Grund in den Ozean von Geburt und Tod gestürzt. Bitte zieh mich aus dem Ozean des Todes heraus und lass mich eines der Staubteilchen an deinen Lotusfüßen sein. In einem anderen Gebet sagt Sri Chaitanya, Mama Janmani Janmani Shvade Bhavatat Bhakti Aitugi Tvayi. Bitte lass mich Leben für Leben unverfälschte Liebe und Hingabe an deine Lotusfüße haben. Wenn Prahlad Om Namo Bhagavate Narasimhaya sagt, bittet er den Herrn um eine Segnung. Doch da er ebenfalls ein Vaishnava hohen Reines ist, möchte er nichts für seine persönliche Sinnenbefriedigung haben. Der erste Wunsch, den er in seinem Gebet anspricht, ist Svasyastu Vishvasya. Bajatam Prasidatam. Nee. Svasyastu Vishvasya. Kala Prasidatam. Und zwar, das erste Geschwätzchen, Kala Prasidatam. Was geht hier? Sofort. Ja, möge das Glück dem ganzen Universum günstig sein. Mit diesen Worten bat Prahlad Maharaj den Herrn, jedem barmherzig zu sein, auch seinem Vater, einem höchst neidischen Menschen. Laut Chanakya Pandit gibt es zwei Arten von neidischen Lebewesen. Das eine ist eine Schlange und das andere ein Mensch wie Hiranyakashipu, der von Natur aus allen anderen missgünstig gesinnt ist, selbst seinem eigenen Vater oder Sohn gegenüber. Obwohl Hiranyakashipu auf seinen kleinen Sohn Prahlad Maharaj neidisch war, betete Prahlad Maharaj um eine Segnung für ihn. Hiranyakashipu war auf Gottgeweihte sehr neidisch. Aber trotzdem wünschte sich Prahlad Maharaj, dass sein Vater und andere menschliche Dämonen ihr neidisches Wesen durch die Gnade des Herrn ablegen und aufhören würden, die Gottgeweihten zu belästigen. Kala Prasidatam. Die Schwierigkeit dabei ist, dass sich die Kala, die neidischen Lebewesen, nur selten besänftigen lassen. Die Schlange, ein Lebewesen, das zu den Kala gezählt wird, kann nur besänftigt werden, wenn man Mantras oder ein bestimmtes Kraut anwendet. Mantroshadi Vasha Sarva Kalakena Nivarayate. Es gibt jedoch kein Mittel, um einen neidischen Menschen friedlich zu stimmen. Deshalb betet Prahlad Maharaj, dass sich im Herzen aller neidischen Personen ein Wandel vollziehen möge und dass sie auf das Wohlergehen ihrer Mitmenschen bedacht sein mögen. Wenn sich die Bewegung für Krishna-Bewusstsein über die ganze Welt verbreitet und wenn durch Krishnas Gnade jedermann diese Bewegung akzeptiert, wird sich die Denkweise neidischer Menschen verändern. Jeder wird nur an das Wohl der anderen denken. Deshalb betet Prahlad Maharaj, Shivam Mito Diya. Im materiellen Leben ist jeder auf seinen Nächsten neidisch, doch im Krishna-Bewusstsein ist niemand neidisch. Jeder ist auf das Wohl seiner Mitmenschen bedacht. Deshalb betet Prahlad Maharaj, dass jedermann eine edle Gesinnung entwickeln möge, indem er sich auf die Lotusfüße Krishnas fixiert. Vajatat Adokshaye. Wie an anderer Stelle im Srimad Bhagavata. Savai Mana Krishna Padara Vindayo. Und von Sri Krishna. Manmana Bhavamat Bhakta. In der Bhagavad Gita geraten wird, sollte man ständig an die Lotusfüße Sri Krishnas denken. Dann wird der Geist mit Sicherheit gereinigt werden. Materialisten denken unaufhörlich an Sinnbefriedigung. Doch Prahlad Maharaj betete darum, dass die Gnade des Herrn in ihrem Geist einen Wandel hervorrufen möge, sodass sie aufhören, an Sinnbefriedigung zu denken. Wenn sie immer an Krishna denken, wird alles in Ordnung kommen. Manchmal wird der Einwand erhoben, dass das ganze Universum leer würde, wenn alle auf diese Weise an Krishna dächten. Denn jedermann würde ja nach Hause zu Gott zurückkehren. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur sagt jedoch, dies sei unmöglich, denn es gäbe unendlich viele Lebewesen. Wenn eine Gruppe von Lebewesen durch die Bewegung zu Krishna-Bewusstsein tatsächlich befreit wird, werden andere Lebewesen das Universum wieder anfüllen. Namam Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gaurami Prasadine Nirvishesha Sunyavadi Satyadeshvatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasai Gauranga Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rasyastu Vishva Kala prasidatam jayantu bhutani shivam mitodiya manascha batram vajata tadokshaye dve aveshatam no matir apyahaituki. Möge das ganze Universum von Glück gesegnet sein und mögen alle neidischen Personen friedlich werden. Mögen alle Lebewesen durch das Praktizieren von Bhakti-Yoga ihre innere Ruhe finden. Denn wenn sie hingebungsvollen Dienst praktizieren, werden sie an das Wohlergehen ihres Nächsten denken. Lasst uns deshalb alle der höchsten Transzendenz Sri Krishna dienen und immer in Gedanken an ihn versunken sein. Sei doch frei, darf ich dich vielleicht bitten, mein Chastenbeck runterzubringen? Ich habe dich geboten. Ja, dies ist ein sehr schönes Gebet von Prahlad Maharaj. was er an Lord Nrsimhadev errichtet. Ein Vaishnava wird beschrieben als Paladukaduki, jemand, der den großen Wunsch hat, dass andere Menschen von Leid befreit werden. Dazu ist eine, sagen wir einmal, für dieses Gefühl ist natürlich eine innere Reife nötig. Jemand, der egoistisch nur an sein eigenes Wohl denkt, wird nicht wirkliches Mitgefühl entwickeln können. Aus den Vaishnava-Texten geht immer wieder hervor, dass die Devotees sich wünschen, dieses Mitgefühl zu entwickeln. Denn nur wenn dieses Mitgefühl im Herzen Platz nimmt, kann das falsche Ego und seine selbstischen Wünsche ein bisschen eingedämmt werden, eingeschränkt werden. Ich möchte euch ein paar Vaishnava-Lieder vorstellen, in denen dieses Mitgefühl ausgedrückt wird. Danke. Wie geht nochmal dieses Gedicht, wo man Kripa Bindu Diya Gurudev, oh ja, Gurudev. In diesem Gedicht von Bhaktivinoda Thakur wird das sehr, sehr nice ausgedrückt. Seite 23 ist hier. Da wendet sich der Devotee an seinen spirituellen Meister mit dem erklärten Wunsch, dass er dieses Gefühl entwickelt. Gurudev, gebe mir einen Tropfen deiner Barmherzigkeit. Mache mich zu deinem Diener. Mache mich demütiger noch als ein Stroh in der Gasse. Gebe mir die Kraft, tolerant zu sein. Lass mich nicht die Gier entwickeln, nach eigenem Ehre und eigenem Ruhm zu streben. Gebe mir bitte die Kraft, alle Lebewesen in angemessener Weise zu ehren. Dann werde ich in der Lage sein, die heiligen Namen blissvoll zu chanten und meine Vergehen werden zum Ende kommen. Wann werde ich durch deine Barmherzigkeit gesegnet werden und letztendlich erfolgreich in meinem Leben sein? Ich bin so gefallen, dass meine Intelligenz kraftlos ist. Bitte nehme mich und mache mich, so wie du es bist. Wenn ich mich einmal wirklich untersuche, kann ich keine guten Eigenschaften in mir finden. Deine Barmherzigkeit ist die Essenz meines Daseins. Wenn du nicht barmherzig zu mir bist, werde ich weinend mein Leben aufgeben. Mache mich demütiger als das Stroh in der Gasse. Gebe mir die Kraft dazu, tolerant zu sein. Und lass mich nicht nach eigenem Lob und Ansehen streben. Gebe mir die Kraft, alle Lebewesen zu ehren. Dann, nur dann werde ich richtig chanten können. Die Lebewesen in der materiellen Welt brauchen ganz sicher unsere Mitmenschen oder Mitgeschöpfe sogar. Der Devotee will dieses Mitgefühl auf die ganze Kreatur ausweiten. Wir brauchen sicherlich unsere Toleranz und unser Wohlwollen. In den Heiligen Schriften heißt es Samashita Ye Padapala Vang Lavang und dann ein bisschen später Padam Padam Yadvi Padam Natesham. Dieser Ort ist wirklich ein Ort, wo auf jedem Schritt und Tritt Gefahr droht. Es kann sehr, sehr schnell eine Katastrophe über uns hinein sprechen. Und da das gestern bei unserem unschuldigen Waldspaziergang, da wurde es so dunkel, wir hatten auch den, eigentlich mit dem Mond gerechnet, aber er hatte sich nicht so richtig entfaltet. Nicht? Und wir stolperten da mehr oder weniger durch die Dunkelheit und hofften, dass wir irgendwo auf Kurs leben. Aber diese auf Schritt und Tritt Gefahr droht, ist ganz besonders heute im Denken der Menschen drin, dieser Satz. Viele Leute sehen in dem Schuss der beiden Türme in New York von dem World Trade Center ein deutliches Signal, dass man nicht sicher ist in dieser Welt. Kurz nach dem Schuss dieser Zentren, wenn immer da ein Flugzeug kam, sind die Leute ganz nervös geworden, in dem Glauben, es würde ein neuer Angriff kommen und so weiter. Gerade heute fragt sich der Mensch wirklich, inwieweit man sicher ist in einer Welt, die von so viel Hass und Bitternis geprägt ist. Krishna in der Bhagavad Gita drückt diese Unsicherheit, die so viele Menschen vergessen, aus, indem er sagt, dass vom höchsten bis zum niedrigsten Planeten alle Orte unsicher sind, weil dort Geburt und Tod sich wiederholen. Aber diese großen Dinge sind so schlimm für den Menschen im materiellen Leben, dass er sie gewissentlich ignoriert. Doch immer dann, wenn plötzlich zum Ausbruch solcher Massenkatastrophen kommen, wo in diesem Fall plötzlich 6.000 Leute getötet worden sind. Oder in Bhopal, wo, ich glaube, 20.000 Leute plötzlich vergiftet wurden in Indien. Nicht, da war dieses chemische Unglück, wo so viele waren. Da fragt man sich plötzlich, wo ist die große Sicherheit? Die Welt macht einen riesen Aufstand wegen dieser World Trade Center, aber vor einiger Zeit war in Gujarat ein Erdbeben, wo 60.000 Leute, nicht 6.000, sondern 6-mal so viel, einfach von einem Tag auf den anderen vom Erdboden verschlungen worden sind und getötet worden sind. 6 Sekunden. Ach so, danke. In Gujarat? In Gujarat, 120.000, nicht 60, 120.000 wurde geschätzt. Und jetzt kommt die Nachricht, jeder von uns muss mal sterben. Also 4 Milliarden. 4 Milliarden, wie viel sind wir? 4 Milliarden auf der Erde? Das stimmt schon mehr. Boah. Nicht 6.000, sondern 4,5 Milliarden schätzen wir jetzt. Alle werden verschlungen von dem Tod. Wo kann man da sagen, von Sicherheit sprechen, sei gefragt? Ist es nicht möglich? Heute möchte ich aber nicht so verallgemeinernd über die Unsicherheit und damit das Gefühl des Mitgefühls sprechen, sondern ganz spezifisch auf das, was im Augenblick durch die Zeitung hindurch kommt. Das ist ja, vergeht ja kein Tag, wo das Hauptthema der Nachrichten ist. Aber wie kann sich ein Devotee dazu eine Einstellung finden? Ich habe mir ein bisschen gedacht, dass ich diese Lecture vorbereite. Das ist meine erste Lecture zu diesem Thema. Über diese Katastrophen, denn es ist gut, wenn wir ein bisschen uns darüber Gedanken machen und uns einen Krishna-bewussten Kommentar einfallen lassen. So, hier kommt meiner jetzt. Es ist ein ganz wichtiges Verständnis, dass wir uns die Frage stellen, warum ist das geschehen? Liegt es tatsächlich am politischen Ereignissen, liegt es an den Aufrüsten der fundamentalistischen islamischen Welt, die die Terroristen gestellt hat, um Amerika, den wir als Inbegriff des Materialismus sehen, zu bekämpfen und da schließlich die ganze westliche Welt. Wenn wir es hier auf einem etwas weiteren, breiteren Sicht sehen, mögen das sicherlich Faktoren sein, die in Betracht gezogen werden müssen. Aber ich möchte heute sagen, dass es eigentlich diese im Herzen wütende Missgunst ist, oder diese Envy, wie es in diesem Text beschrieben wird, der die Menschen zu solch unmöglichen Tätigkeiten hinführt, dass sie mit Flugzeugen in diese Türme reingefallen sind. Und es ist dieser Neid, der große Probleme in der Welt anrichtet. Auf einer politischen Ebene gibt es diesen ständigen Streit um den, möchte ich auch nochmal gerade fragen, den Gazastreifen, oder wie heißt dieses problematische Gebiet in Gaza? Gaza. Wie schreibt man das? G. Ja, das, wo ist die Palästina? Wo also ständig, das ist eine Wüsten, ein Wüstenterritorium, an dem diese Missgunst und diese Bitternis aufeinander sich entlädt. Das Land ist letztendlich wertlos, aber der Streit, der da ausbricht, ist nicht wegen dem Land, das wird dann nur sozusagen gebündelt zwischen diesen unglaublichen Menschen, die da sind und sich eigentlich ständig Vorenthaltungen machen und ständig neidisch sind oder missgünstig aufeinander. Diese Missgunst ist sehr heavy und treibt Leute, sich in Los Angeles Straßengangs anzuschließen. Da hat jeder Block eine andere Gang, die andere bekämpft. In Amerika ist diese Missgunst so heavy, dass es ständig zwischen Eheleuten zu schlimmen Scheidungen kommt. Nach 3 Jahren werden in Amerika 71% aller Hochzeiten geschieden. Nach 3 Jahren schon. Das ist ganz schön schnell. 71% ist ganz schön viel. Diese Missgunst, die hier herumwandert, ist der wirkliche Terrorist und ist auch oft in einer spirituellen Bewegung gegenwärtig. Prabhupada schreibt darüber im 4. Kanto, wo er sagt, dass selbst in einer spirituellen Bewegung, wo ein gemeinsames Zentrum da sein sollte, die Mitglieder miteinander streiten aufgrund von verschiedenen materiellen Neigungen, die sie haben. Ich sehe das so, oder das ist mein Interesse, dann wird gestrackelt. Dies sind die wirklichen Terroristen. Dieser Neid, der die Terroristen getrieben hat, oder diese Missgunst, die ein ganz anderes Prinzip ausgeben als das, was Prahlad Maharaj hier sagt. Natürlich, die Terroristen kleiden das in Religiosität ein, sagen, wir sind jetzt, das ist unsere religiöse Pflicht, den Moloch auf die Knie zu zwingen, den Amerika oder den Westen auf die Knie zu zwingen. Aber hier hören wir, dass ein wirkliches spirituelles Verständnis ist und dass man alle Lebewesen auf der spirituellen Ebene sieht und dass man ihnen wünscht, dass sie frei werden von dieser von dem Gesinn. Das heißt, Prabhupada hat einmal dieses christliche Diktat zitiert: Hasse die Sünde und nicht den Sünder. Wir sollten diese Mentalität irgendwie vorgehen. Auch in diesem Fall in den Terroristen. Also, sehr schwierige, einen religiösen Neid haben. Das ist die schlimmsten. Diese Menschen, die ihre Anatas auch noch in heilige Gewänder einkleiden. Die sind die schlimmsten Menschen. Es ist dieser Neid, diese Missgunst, die in diesem Kali Yuga so zentriert ist und die überall wütet, in allen, auch in den Familien, die sich scheiden lassen. Auch in den spirituellen Bewegungen und auch in den Religionen, die der eigentliche Feind sind. Es ist dieser Neid, der die Bomben auf Hiroshima geworfen hat, der die Konzentrationscamps gebaut hat, der Frauen in Bosnien vergewaltigt hat und der auch mit Flugzeugen von Chemogas angeflogen kommt. Und das ist eben ein Riesenproblem, das ist überall jetzt gegenwärtig in der Welt, weil wir die Kali-Yuga haben. Schaut euch mal einen Terroristen an. Er hat Füße wie wir, mit Nägeln, die er sich schneidet, wie wir. Er geht mit Beinen wie alle anderen Menschen herum. Er hat Arme, er isst genauso und er purzt krachend wie jeder. Er schläft und schwitzt und all diese Sachen sind genau analog da, wie bei jedem Einzelnen. Da ist jedoch etwas im Geist, ein bestimmtes Verständnis. Und das treibt ihn dazu, eben etwas zu tun, was vielleicht wo er anderen schadet, sehr stark schadet. Prahlad Maharaj analysiert das in Bhagavatam, indem er sagt, es gibt zu seinem dämonischen Vater Hiranyakashipu, es gibt eigentlich gar keine Feinde in dieser Welt. Der Feind ist der unkontrollierte Geist. Der Hauptfeind. Das ist Prahlad Maharajas Analyse zu einem Spitzenpolitiker, Hiranyakashipu. Das war ja ein Spitzenpolitiker. Es gibt gar keinen Feind. Der unkontrollierte Geist ist ein großer Feind. Und wie komisch das ist. Dieser Feind, dieser unkontrollierte Geist, Prabhupada hat uns darauf hingewiesen, dass das Feindbild, was dieser Geist schafft, die zukünftige Identität des Menschen darstellt, der dieses Feindbild unterhält. Wenn zum Beispiel die Amerikaner, Prabhupada hat sich über die Amerikaner ausgelassen, die vor einiger Zeit in Russland das Feindbild sahen. Und er sagte, wenn man dann stirbt mit dem Feindbild Russland, wird man im nächsten Leben ein Russe und gegen die Amerikaner leben. Vielleicht werden die Terroristen, die so an die Amerikaner gedacht haben, während sie gerufen haben, Amerika wie Nashana, möge Amerika vernichtet werden. Und dann, wenn sie ihre nächste Geburt im Mutterleib einer, wie heißen die, Joey oder Hass mit anderen Worten auf alle, auf andere Menschen, baut ein Energiefeld auf, wo man genau an den Eigenschaften, die die anderen Menschen haben, sich hineinbringt, die hineinkommt und dann ein Gemüt hat, was einen sogar zur Geburt in dieser Lebensform, die man verabscheut, erzwingt. Es gibt ein ganz bestimmtes Gesetz, was wir Vaishnavas kennen. Wenn wir schlecht über einen anderen sprechen, tun wir dem anderen die größten Gefallen damit und uns den allergrößten Schaden anrichten. Die Eigenschaften, über die wir bei einem anderen sehen und über die wir schlecht sprechen und denken, kommen in uns hinein, in unser Herz. Erinnert mich fast an dieses wunderbaren, diese Kumbas, die so ein Kusha-Gras-Antenne hatten und die Atmosphäre, die hier erzeugt wurde, durch die Kusha-Gras-Sache, durch die Kusha-Gras-Antenne in das Wasser des Kumbas hinein darf. So ist es, wenn wir schlecht über andere sprechen, gerät in unser Herz diese Eigenschaften. Wir werden bedingt. Wir werden bedingt. Der Devotee weiß deswegen, dass der Geist, der unkontrollierte Geist, der durch die sechs Feinde, Lust, Gier, Neid, Zorn, Illusion, Verrücktheit, geplagt ist, sein allergrößter Feind ist. Er weiß, dass er solange er es nicht mit diesem Feind aufnimmt, die Welt nicht reformieren kann und sich selber auch nicht reformieren kann. Wir müssen Menschen helfen, diesen Feind zu beseitigen, der auf der ganzen Welt gegenwärtig ist. Wir werden nur ein bisschen tun können, weil wir klein und unbedeutend sind. Und von wenig Format. Wir sind ja auch Kali Yuga Wesen. Aber wenn wir da anfangen, diesen Feind in gewisser Weise durch Krishnas Barmherzigkeit zu befreien, dann kann etwas sehr Neues geschehen. Ich weiß ja, Prabhupada hatte damals mal mit einem Lieutenant Moore gesprochen Chicago. Chicago ist ja die Großstadt des organisierten Verbrechens. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, Al Capone gab es da, und seit Al Capone ist ein riesen Mafia da in Gange. Und da gibt es so viel Kriminalität, dass sich die Polizei einfach überfordert sieht. Wir kennen ja einen Devotee, der in unserem Kreise in der Kriminalpolizei arbeitete. Der hat mir mal gesagt, das organisierte Verbrechen ist der Politik und der Polizei bereits weitaus über den. Besser, haben mehr Geld, besser ausgerüstet, die planen besser, die haben mehr Mitarbeiter. Das ist eigentlich nutzlos, wenn man dann hier mal den, der ein bisschen zu schnell gefahren ist, der Geld abfindet. Im Untergrund wütet er von der schweren Kriminalität. So, Prabhupada wurde gefragt, was sollen wir denn da machen? Jeder ist in Gefahr, kriminell zu werden in Chicago. Prabhupada sagte einfach, der Feind ist nicht für mich die Kriminellen. Der Feind sind diese Missgut. Und diese materiellen Wünsche, die die Menschen quälen und die sie dazu bringen, zornig zu werden auf andere und so weiter und so fort. Und er sagte, dass die einzige Lösung ist, sie geben uns öffentliche Hallen und unterstützen uns, und dann machen wir große Kirtan-Veranstaltungen und verteilen massenweise Prasad. Das ist die einzige Möglichkeit, dagegen anzugehen. Denn wie gesagt, das ist so verbreitet, dieser Feind ist so tief drin. Wo willst du da anfangen? Und im Augenblick ahnen das auch Politiker, die sich überlegen, der internationale Terrorismus ist wirklich so tief drin. Wenn man da jetzt irgendwo raufhaut, dann kommt volle Soße zurück von irgendwo anders. Und wir als Devotees, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen, sollten anfangen, ein bisschen ernst zu werden in unserem eigenen spirituellen Leben, diese Terroristen im Herzen zu befreien. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns darüber bewusst werden, dass der Terrorismus, über den jetzt jeder spricht und wo jeder Devote, der ein Radio hat und Zeitung liest, wendeweise schon erzählen kann, weil so viel Gesprächsstoff aufgewirbelt worden ist. Der Fängt hat seinen Anfang hier im Herzen, im eigenen Herzen. Wir sollten auch uns ein bisschen fragen, inwieweit wir bereits selber gesellschaftsfähig geworden sind. Projekte wie Lokadam, die Vedenakademie, die Farm und so weiter müssen sich auch überlegen, inwieweit sie selber, jeder Einzelne für sich, bereit sind, etwas zu unternehmen, um diesen, sagen wir mal, Herzterrorismus zu gewinnen. Die Sangitan, die Vodis, die zusammensitzen in Sangitan, werden, haben auch die Herzterroristen bei sich mit. Wir müssen sehen, inwieweit sie anfangen können, ein Anti-Herzterroristen-Programm aufzufahren in ihrem Leben. Ehen müssen sich darüber Gedanken machen, inwieweit sie reif werden. Ich denke, es ist ein ganz große Notwendigkeit für uns als Devotees, uns ernsthaft mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Herzterrorismus, sage ich mal dazu. ihnen. Krishna ist bekannt als Ripugna. Ripugna, Ripu heißt Feinde und Gna heißt töten. Krishna tötet die sechs Feinde. Kama, Lobha, Roda, Matsarya, Mada, Moha und Mada. Ihr wisst ja, was das bedeutet. Kama heißt Lust, Lobha heißt Gier, Roda heißt Zorn und Frustration, Matsarya heißt Neid, Moha heißt Illusion und Mada ist die Gesamtsumme von all dem Verrücktheit, man ist eigentlich verrückt. Diese sechs Feinde sind um jeden einzelnen von uns ständig da. Das sind die Herzterroristen. Und sie müssen in gewisser Weise überwunden werden durch Krishnas Barmherzigkeit. Ich möchte euch nochmal Bhaktivinoda Thakur vorsingen, der hier ein wunderschönes Gebet an Krishna richtet. Das ist ja auf Seite 78. Das ist immer lauter, dass ich nicht vergesse, wie ich es aufgeschlagen habe. Bitte sage mir, wann wird der Tag kommen, wo meine Vergehen zum Ende kommen und ein Geschmack für den reinen heiligen Namen in meinem Herzen entsteht durch deine Barmherzigkeit? Wann werde ich es endlich lernen, niedriger als ein Grashalm zu sein? Wann werden die Eigenschaften von Toleranz in meinem Herz kommen? Wann werde ich Respekt allen anderen erweisen und keine Ehre für mich selbst in Anspruch nehmen? Dann werde ich in der Lage sein, die Essenz des Nektars des heiligen Namens zu kosten. Das ist ganz ähnlich wie der Gurudev Lipa Bindu Diya Schlosser. Ne? Ein großes Thema bei Bhaktivinoda. Herzterrorismus. Reichtum, Anhänger, wunderschöne Frauen, wie sie mit weltlicher Gedichtkunst beschrieben werden. Ich will das nicht. O Gorahari, bitte gebe mir eine Hingabe zu deinen Lotusfüßen, die ohne Motive ist und die sich durch meine verschiedenen Geburten hindurchzieht. Wann werde ich sehen, wie mein Körper beim Krishna-Nama-Chanten Gänsehaut bekommt und meine Hände, meine Haare sich sträuben? Deine Haare sträuben mich schon, glaube ich, ganz viel. Du bist ein ekstatisches Wesen, glaube ich. Wann wird mir die Stimme versagen? Wann werde ich erzittern? Und wann wird ein Tränenstrom fortwährend aus meinen Augen fließen? Wann werde ich beim Ufer der Ganga herumlaufen und ohne Betrug ausrufen, O Gora, O Nityananda? Wann werde ich tanzen und singen wie ein Verrückter, der sich nicht mehr um die äußere Welt kümmert? Wann wird Nityananda Prabhu mir barmherzig sein und mich von der Illusion der Weltlichkeit befreien? Wann wird er mir den Schatten seiner Lotusfüße geben und mir die Erlaubnis geben, den Marktplatz des heiligen Namens zu betreten? Ich werde den Nektar des Namens kaufen und auch plündern. Und ich werde ganz und gar durch Namarasa berauscht sein. Meine Füße werden sich nicht mehr bewegen können. Wenn ich die Füße von großen Seelen berühre, die in der Lage sind, diesen Rasa zu kosten, werde ich in den süßen Nektar des heiligen Namens eintauchen. Und der letzte Schloka: Wann wird Mitleid für alle gefallenen Seelen in meinem Herzen erwachen? Wann wird dieser Bhaktivinoda sein eigenes Glück vergessen und mit einem bescheidenen und weichen Herz losgehen, um den heiligen Auftrag von Sri Chaitanya Mahaprabhu zu propagieren? Dieser heilige Auftrag ist: Chante Krishnas Namen, diene Krishna und gebe die Unterweisung von Krishna weiter. Befolge sie und diene sie. dieser heilige Auftrag von Lord Chaitanya. Chante Krishnas Namen, diene Krishna und befolge den heiligen Unterweisern von Krishna. Wann werde ich losgehen und mit Mitgefühl das allen Menschen beibringen? Krishna ist so, ihr seht, wie Bhaktivinoda Thakur immer wieder darum bittet, dass dieses Mitgefühl in seinem Herzen Platz nimmt. Und ich möchte euch auch inspirieren. Ich glaube, wir können aus der Weltsituation der Angespannten für uns eine persönliche Lehre sehen und eben bereit sein. Also die Bereitschaft entwickeln oder das als Arbeitsprojekt sehen, dass wir an unserem Herzen arbeiten. Wir sollten uns nicht zufrieden geben, in Gemeinschaften zu leben, entweder in Ehegemeinschaften oder in Sankirtan-Gemeinschaften oder in Projektgemeinschaften, wo wir sehen, dass wir noch nicht diese Gefühle entwickelt haben. Wir sollten selber daran arbeiten. Und hier gibt es eine interessante Sache. Du kannst das Herz von anderen eigentlich nur sehr, sehr schwierig unter großen Schwierigkeiten verändern. Du kannst aber, wenn du den Entschluss hast, gefasst hast, in deinem eigenen Herzen ansetzen. Grundsätzlich sehr, sehr schwierig, andere dazu zu bewegen, ihr Leben zu verändern. Das merken die Prediger sehr schnell, die versuchen zu predigen. Sehr, sehr schwierig. Aber wo man einen Ansatz hat, ist im eigenen, im Datenpunkt. Und hier kommt es, wenn man den Herzterrorismus bekämpft, dann und sich erstmal bewusst darüber wird, dann wird man dadurch ein so gutes Beispiel geben, dass man andere ansteckt mit diesem Beispiel. Habe ich immer wieder gesehen. Dann ist man sehr, sehr machtvoll. Also es ist eine sehr große Kraft, weil Krishna plötzlich zufrieden ist mit so einem Devotee. Und Krishna, der ja im Herzen der anderen ist, wird auch den anderen dann seine Mercy geben, wenn sie mit so einem Devotee in Kontakt kommen. Krishna wird so zufrieden von jemandem, der in seinem Herzen bemüht ist, das Mitgefühl entstehen zu lassen und der dann ein Träger wird für Krishnas Mitgefühl zur Welt. Er sagt, keiner ist mir lieber als ein Diener, der diesen Service macht. Der ein Träger von Krishna Mitgefühl zu den gefallenen Seelen wird. Was sagt die Kamacham? Ja. Gut, Krishna, damit habe ich ein bisschen was zu dem Thema gesagt. Ich hoffe, dass es für euch interessant ist. Und ich hoffe, dass und ich wünsche euch, dass ihr das in eurem Leben anwenden könnt oder erstmal darüber anfängt nachzudenken und dann ein richtiger Vaishnavas werdet. Oh, dann, wie anziehen unsere Bewegung, dann werden wir unglaublich. Dann werden wir anbauen müssen. Hare Krishna. Man nennt das voreiligen Transzendentalismus. Das ist zu dieser Regung haben Menschen, die nichts vom Transzendentalen wissen, keine Chance, weil sie kennen das nicht. Und dieser voreilige Transzendentalismus ist etwas, was man entwickelt, wenn man eben voreilig ist, wenn man andere Dinge übersieht. Ich denke, es ist nicht gerade, es heißt nicht, dass die Devotees jetzt schlechtere Menschen sind als alle anderen, aber es ist voreilig. Sie haben von dieser Philosophie gehört. Und sind sehr begeistert davon, und das ist ja auch richtig. Es sind schon karmische Reaktionen, die dort eintreten. Aber das heißt natürlich nicht, dass ein Devotee, und der sieht, dass ein Mensch schlechtes Karma hat, an ihm vorbeigeht. Es ist sehr, sehr wichtig für Devotees, Träger von Krishnas Mitgefühl zu werden in dieser Welt. Der so viel Mitgefühl, dass er als die Überseele überall mitkommt mit den bedingten Seelen und wartet, dass sie sich ihm zuwenden und somit ihre Misere lösen können. Ich glaube, dass voreilig, ne? Dass, oder unbedachter Transzendentalismus. Devotee sollte wirklich Mitgefühl entwickeln, und als jetzt zum Beispiel Arjuna nicht kämpfen möchte, ist der Kommentar, der Vaishnava-Kommentar, super, das zeigt, dass er ein großer Devotee ist, denn er will keinem wehtun. Super, also natürlich, denn in Relation jetzt, weil Krishna den Wunsch hat, nicht als Sufa einzuschätzen, in Relation zu dieser seltenen Situation, dass Krishna also ihn einsetzen möchte, um Dharma in der Welt einzurichten. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir unsere Devotees richtig erziehen zu Deutschland. Die sind nicht so schlecht. Die betrachten das nur aus einem bestimmten Blickwinkel, den eben die Menschen in dieser Welt ja nicht haben können, diesen transzendentalen Ansatz. Oder sagen wir, von Karma zu sprechen, ist ja gar nicht transzendental, ist eine ganz normale Sache. Es gibt ein großes Problem im Spirituellen, in der spirituellen Entwicklung, auf den das immer wieder hingewiesen wird. Und vielleicht haben manche Devotees dieses Problem, dass es ein gewisser Stolz sich einstellt, wenn man in dem Augenblick, wo man eine größere Übersicht hat durch das Wissen, was man besitzt. Und das ist eine große Unart, die eintritt. Bhaktivedanta Maharaj hat ein sehr nice Beispiel gesagt. Beim spirituellen Fortschritt, sagte er, also wir saßen und aßen nahm Prasadam zusammen, der spirituelle Fortschritt geht in diese Richtung, und in die gleiche Richtung, in die entgegengesetzte Richtung muss der Stolz gehen. Und der normale Verlauf ist, wenn du spirituell Fortschritt machst, oder im Wissen Fortschritt machst, oder in irgendwas, dass du den Stolz mit hochziehst. Intelligenz zum Beispiel, das wissen wir ja, stellt sich immer automatisch über andere Dinge. Ein intelligenter Mensch kann Dinge sehen, die ein Mensch, der nicht so intelligent ist, nicht sehen kann. Und natürlich, also der ist dann sozusagen übergeordnet, über den Menschen, man kann sich durch seine Intelligenz regeln und kontrollieren. Aber was er unbedingt Acht geben muss, diese Minuslogik, dass in die andere Richtung der Stolz geht. Das ist nicht einfach. Nicht so einfach. Das ist eine sehr bedeutende, unglaubliche Charakterstärke und eigentlich das Verständnis, dass ich nicht der Handelnde bin, sondern das durch Krishna geschieht. Erfordert ein reifes Krishna-Bewusstsein. Wissen in den Händen von Menschen, die nicht bescheiden sind, kann sehr oft zu ihrem eigenen Schaden geraten. Weil sie proportional mit dem Wissen im Stolz dem Ego, dem materiellen Ego, Fortschritte machen. Das ist nicht gut, weil es besteht eigentlich kein Grund, stolz zu sein. So würde ich sagen. Ich möchte nur davor warnen, ich denke, zu sagen, es ist Karma. Ich meine, es, keiner Krieg in dieser Welt kann nichts geschehen, ohne dass es verursacht worden ist durch bestimmte Prinzipien. Das geht, nichts anderes geht in der Welt. Die Welt bewegt sich nach diesem Gesetz. Aber natürlich sollte das nicht, ich denke, was schädlich ist, wenn man sagt, es ist Karma, und dann diesen Leuten und dann einfach nicht Mitgefühl. Es sind ja nicht die Leute, die für ein Niveau die Täter sind, auch nicht die Leute, die jetzt diese karmische Reaktion haben. Es ist einfach diese, ich finde das sehr nice, dieses Konzept. Es ist einfach diese Unwissenheit, die sich über diese Reihenseelen gedeckt hat. Also ich habe das bei mir mal geprüft. Als der 11. September kam, war Tattwa total durcheinander und sagte, wusstest du schon? Und ich sagte, was? Ja, das ist ein großes Problem. Und ich hatte dann davon gehört, Bir Krishna hatte mir das erzählt. Und dann habe ich gefragt, wer hat das gesagt? Und sagte er, so und so. Und sagte ich, müsste das nochmal von anderen Quellen hören. Und kommt als nächstes Tattwa auf mich zu und sagt, guck dir das mal an. Und sind wir zum Fernsehen aufgegangen und haben das gesehen. Und wo ich wirklich gestaubt habe, haben die Leute aus dem Fenster geworfen. Das konnte man im Fernsehen sehen. Es kam mal so runter. Zuerst sah das aus wie ein Papier, das da runter fiel. Also so dachte ich, das ist ja ein Bürohaus. Nicht? Aber dann sah ich das von Menschen. Da hat es mich dann auch gesagt, stell dir das mal vor, durch was für ein Leid ein Mensch durchgehen muss, bevor sich was im Krieg kommt. Das hat er ja nicht diese Konflikte. Also das kann man nicht einfach sagen, selber schuld oder so. Das ist nicht wirklich, wenn man schlecht erfahren hat. Da muss man sich grundsätzlich fragen, was für eine Welt leben wir, wo solche Dinge möglich sind. Ja, das ist der Herzensterror, die Welt des Herzensterrors. Ja, Machan. Ja. Ich meine, die grundsätzliche Haltung eines Devotees ist von Mahaprabhu gegeben worden. Er sieht sich als Diener des Dieners des Dieners. Solange du in dieser Haltung bist, in dieser spirituell sehr günstigen Haltung, gibt es unterschiedliche Dienste. Du musst zum Beispiel in meiner Rolle als ein älterer Devotee, der gebeten wird, zu Jüngeren zu sprechen, muss ich mich sehr genau mit ihren Vorzügen und Fehlern manchmal auseinandersetzen. Und ich bereue das manchmal. Oder als Prediger musst du wirklich sehen, wer kann das jetzt verstehen und wer wird das so leicht wahrscheinlich nicht verstehen können? Es sind ja Erfahrungswerte da. An wen wendet man sich? Ich würde jetzt nicht anfangen, mit Vorlesungen zu. Also man muss sehr genau sehen, wie man einschätzt. Aber das sollte man in der Haltung des Dieners machen, nicht das Verurteilen. Es ist immer sehr gut zu denken als Devotee, Samadrisha, eine spirituelle Sicht zu entwickeln, wo man jeden als Devotee, also jeden als Teil Gottes sieht, als göttlichen Teil. Und das ist immer sehr, sehr nice. Ich kann mich daran erinnern, wie Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur über Devotees sprach, die daneben waren, also richtig daneben waren. Da waren so, Da kam jemand zu Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, hörte sich das mal an und sagte, in deinem Matz gibt es Leute, die sind unmöglich. Die essen und schlafen nur und hängen den ganzen Tag herum. Und dann sagte Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, der so scharfe Kommentare zum Teil macht. Also man kennt das ja, wenn man sich in der Literatur. Er sagte, der Tempel ist immer noch der beste Ort für die, denn sonst hätten sie gar keine Chance. Hier können sie in der Gemeinschaft von Devotees sich vielleicht verbessern und auf eine Ebene kommen, wo sie gute Menschen werden. Natürlich hat Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur und Prabhupada dann auch gesagt, ein Tempel ist nicht der Ort für Leute, die lazy sind und crazy sind. Es gibt ja auch solche Menschen. Aber in diesem hat auch die andere Sicht gehabt. Nämlich, hasse nicht den Sünder, hate the sin and not the sinner. Das hat Prabhupada mal zitiert. Das fand er einen sehr wichtigen Satz. Der kommt von Jesus Christus eigentlich. Der beruht auf einem, ethisch beruht dieser Satz auf eine gleiche Sicht allerdings. So, du, das sollte deine grundsätzliche Bereitschaft sein, eine gleiche Sicht allerdings. Aber wenn du den Service hast, dich mit Leuten auseinanderzusetzen, dann tust du das halt als Service. Aber nicht so, um über sie hinwegzuziehen und sich da hinzusetzen auf der Prajalpa-Sofa und sprechen. Brahmacharis müssen sich da auch sehen, dass sie nicht über die Eigenschaften von Frauen, die aus ihrer Sicht als das ja, unverständlich vielleicht betrachten, manchmal herziehen, dann der nächste Augenblick, in der nächsten Sekunde bist du dann nicht mehr Brahmachari. Das ist nicht Brahmachari. Das haben wir immer wieder gesehen. Der Geist muss mit Krishna beschäftigt werden, gerade als Brahmachari. Und nicht mit den Vorzügen und Nachteilen von irgendwelchen Menschen. Materielle Eigenschaften. Beides. Vorzüge und schlechte Eigenschaften. Petra? Ja, wie du beschrieben hast. Ja. Peters Frage ist, ob wir etwas bewusst dagegen unternehmen können, dass unser Stolz nicht so wächst, wie es beschrieben wurde in der Vorlesung. Ja. Es gibt diese Übung, dass du einfach verstehst, du bist nicht der Handelnde. Das ist die günstigste Übung für einen Devotee. In dem Augenblick, wo du denkst, du bist der Handelnde, das heißt der Operierende und nicht mehr in dem Bewusstsein bist, dass du ein Instrument von Krishna bist, wird der Stolz kommen. Es geht also, ja, man kann bewusst versuchen, Krishna bewusst sozusagen zu werden. Also es klingt jetzt so einfach und so simpel. Da muss man immer wieder sich. Ich denke, das sollte so eine ständige Disziplin eines Devotees werden. Das muss man richtig üben. Ich bin der Diener. Ich bin nicht der Handelnde. Und ich sage dir, Peter, wenn du älter im Krishna-Bewusstsein wirst, dann merkst du das. Das merkt man. Das kommt irgendwann, ist einem das ganz klar. Die Dinge, die gut geschehen, die geschehen durch Krishna. Also da kann man überhaupt nicht sagen. Die Dinge, die schlecht geschehen, die geschehen durch einen selber. Weil man einfach nicht mehr verbunden ist mit dem Strom von Krishnas Barmherzigkeit. Eine sehr gute Übung ist, den Hare Krishna Mantra voller Aufmerksamkeit zu chanten. Es tut mir leid, dass ich so grundlegend hier bin. Aber da betet man ja mal, lieber Krishna, bitte mache mich zu deinem Dienst. Bitte beschäftige mich in deinem Dienst. Entschuldigung, bitte. Dann würde ich sagen, Nadine Stolz. Sehr gut ist es auch, die Gemeinschaft mit Devotees immer aufzusuchen. Das habe ich gemerkt. Das wird auch immer erwähnt. Dann merkt man, wo man noch dran ist. Die Gemeinschaft mit Devotees ist wie ein Spiegel. Und der Stolz, den man hat, den sieht man denn so. Wie man es merkt, ist, man kommt einfach nicht so klar. Oder man kommt nicht so an. Wie man sonst ankommt in der materiellen Welt. Es ist irgendwie anders. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Sridhasavatar ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Gaur.